Ja, ihr könnt eure Bibeln schon mal in Jeremia Kapitel 29 aufschlagen. Das ist unser Text und Olaf hat den vorhin für uns vorgelesen. Vielen Dank nochmal dafür. Ich bin vor kurzem Zeuge eines Konflikts geworden. Dieser Konflikt hat sich online abgespielt. Ihr wisst, nach so vielen Wochen des Heimunterrichts, da überlegen jetzt immer mehr Lehrer, ob sie nicht ein paar Unterrichtsstunden nicht einfach nur per E-Mail-Hausaufgabe schicken, per Anhang, ja, sondern ob sie auch eine Videokonferenz abhalten wollen. Das ist eine tolle Idee, aber ihr ahnt schon, in einer von Sünde durchsetzten Welt kommen auch gute Ideen nicht immer gut an. Es hieß in einer Rundmail, alle, die Probleme haben, eine solche Konferenz bei sich zu Hause einzurichten, sollten sich melden. So hieß es. Na, man geht davon aus, die Mehrheit kann das. Und jetzt begann allerdings ein, ich nenne es mal einen digitalen Schlagabtausch, an dem wir Gott sei Dank als Familie selber nicht beteiligt waren, aber bei Rundmails von Lehrern und Elternsprechern und anderen Eltern, da liest man zwangsläufig vieles mit. Manche haben gesagt, es ist an sich eine tolle Idee, aber wir haben nur Geräte zur Verfügung, die wir beruflich nutzen dürfen. Privat dürfen wir die nicht nutzen. Oder wir können erst Ja sagen, wenn wir alle Details wissen. Das ist uns alles noch nicht konkret genug. Eine Mutter störte sich daran, dass die E-Mail-Adressen aller Familien der Klasse 5a öffentlich sichtbar waren. Die Antwort auf diese E-Mail ließ dann wiederum nicht lange auf sich warten. Es geht doch um Transparenz und um etwas Wichtiges, nämlich um unsere Kinder. Ich will dieses Beispiel jetzt eigentlich gar nicht weiter ausführen oder noch weiter analysieren. Es ist aber interessant, wie Lebensumstände uns beeinflussen und formen. Was haben wir nur für nervige Mitmenschen um uns herum? Denkt ihr das auch manchmal? Und was noch frustrierender ist, vieles von dem, was uns ärgert, scheint manchmal nur rein äußerlich an einer ganz konkreten Frage festzumachen zu sein. Ich denke, oft sitzt der Unmut viel tiefer. Ich möchte uns nun in die E-Mail, nein, vielmehr, das gab es damals noch nicht, in das Schreiben eines anderen nervigen Mitmenschen mitnehmen. Das Schreiben ist nicht direkt an uns gerichtet. Wir können uns also erst einmal zurücklehnen und zuschauen, wer hier wem die Leviten liest. Und in einem zweiten Schritt wollen wir dann überlegen, ob sich manches davon auch auf uns heute übertragen lässt. Leider machen nicht wenige hier den zweiten Schritt vor dem ersten, denn in dem Text gibt es einen tollen Vers, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, spätestens vorhin, als Olaf ihn mit vorgelesen hat. Ich lese ihn nochmal. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Hier steht es schwarz auf weiß. Gott wird uns allen eine wunderbare Zukunft schenken. Und manche nehmen diesen Vers und sagen dann, das kannst du jetzt auch gleich haben. Du musst nur vertrauen. Und je nach Übersetzung klingt es auch manchmal so, als ob sogar materieller Wohlstand hier verheißen ist. Und es überrascht niemanden, dass dieser Vers millionenfach abgedruckt wurde auf Lesezeichen, auf Kaffeetassen, auf Grußkarten. Der Vers soll ermutigen. Was kann an Ermutigung schon verkehrt sein? Das brauchen wir alle, gerade jetzt. Aber vergessen wir nicht den Zusammenhang, nicht wahr? Wir lesen hier die Briefkorrespondenz an jemanden, geschrieben vor langer Zeit. Fremde Post zu lesen, das ist so eine Sache. Aber hier in der Bibel dürfen wir das. Wir dürfen biblische Post mitlesen und daraus lernen. Am Anfang von Kapitel 29, Vers 1 heißt es, dies ist der Inhalt des Schreibens, das der Prophet Jeremia von Jerusalem an die vornehmsten Ältesten der Gefangenen an die Priester und Propheten sandte und an alles Volk, welches Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel entführt hatte. Ja, die Gefangenschaft der Juden begann stufenweise. Sie war Folge von Jahrhunderten des Ungehorsams. Erst wurden nur wenige, nach Babylon fortgeführt und erst später der Großteil des Volkes. Und dieser Brief hier richtet sich gewissermaßen an die erste Welle, an die ersten, die betroffen waren. Und ich denke, es braucht keine große Vorstellungskraft, um sich auszumalen, dass dieser Brief eher wenig Freude bei den Empfängern ausgelöst hat. Denn der Briefinhalt, er widersprach total einer anderen Botschaft, von der man im Kapitel zuvor lesen kann, Kapitel 28. Dort aus dem Mund eines anderen, selbsternannten Propheten namens Hanania. Der hatte Folgendes verkündet. Ich lese Kapitel 28, die Verse 2 und 4. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Ich habe das Joch des babylonischen Königs zerbrochen. Binnen 2 Jahren bringe ich alle Geräte des Hauses des Herrn, welche der babylonische König Nebukadnezar von hier weggenommen und nach Babel gebracht hat, wieder an diesen Ort zurück. Nur 2 Jahre würde das Ganze dauern. Ich lese jetzt doch mal nicht weiter an dieser Stelle. Es kommen viele Namen. Aber das war seine Botschaft. Es wird nur 2 Jahre dauern, dann sind wir alle wieder zu Hause. Stell dir vor, jemand schreibt dir sowas. Die Krise wird bald vorbei sein. Und dann sagt jemand anders, zurück ins nächste Kapitel, Kapitel 29, Verse 8 bis 10, denn also spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern, hört auch nicht auf eure Träume, die ihr träumt, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn also spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, ausführen. 2 Botschaften, direkt hintereinander. Jeremia 28 und Jeremia 29. Die eine von Hanania, die andere von Jeremia. Und mal ehrlich, welche Botschaft klingt sympathischer, ermutigender, malt eine rosigere Zukunft? Das ist ganz klar nur 2 Jahre, das klingt 35 Mal besser als 70 Jahre, oder? Und wen haben die Empfänger dann in diesem Moment auch für den angenehmeren Zeitgenossen gehalten? Am Anfang des Buches Jeremia lesen wir, dass der Herr ihn eingesetzt hat, um zu verderben, niederzureißen und danach erst, um aufzubauen und zu pflanzen. Und das zieht sich durch das ganze Buch. Kurz gesagt, Jeremia war nicht unbedingt der Sympathieträger der Nation. Aber seine Botschaft war es, die sich bewahrheitet hat. Knapp 70 Jahre später wurde ein berühmter Jude namens Daniel auch im Exil die Buchrolle von Jeremia in die Hand nehmen und feststellen, hey, die Zeit ist fast um. Jetzt ist es bald soweit. Jetzt kann Gottes Volk zurückgehen. Daniel übrigens ist nie zurückgekehrt, aber ein Großteil der Exilanten schon. Aber momentan ist es vielleicht noch nicht so weit gewesen. Die halten gerade das Schreiben von Jeremia in den Händen und grübeln darüber. Was sollen sie jetzt in der Zwischenzeit tun? Wir haben auch noch einen weiteren Schriftzeugen aus dieser Zeit, nämlich den Psalm 137. Wir lesen den jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, aber das ist die Stelle, die ihr alle schon mal gehört habt, nämlich, dass da die verschleppten Juden an den Wassern zu Babylon sitzen, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Und man hat sie aufgefordert, singt uns doch mal ein Lied. Und sie haben gesagt, wie können wir singen? Na, fern von unserer Heimat, das ist nicht möglich. Und in dem Psalm 137 merkt man auch die Emotionen. Man merkt, dass sie Wut empfanden, dass es nicht so gelaufen ist, wie sie gedacht haben. Aber Jeremia, gerade dieser Jeremia, der hat in seine unbequeme und wahre Botschaft etwas eingebaut, was praktischer nicht sein könnte. Statt zu sagen, ja, okay, bleibt jetzt in eurer Trauer hängen und es ist halt schlimm und so weiter, sagt er was ganz Praktisches und Tolles und Ermutigendes. Mit anderen Worten, sitzt nicht einfach rum, baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien. Ja, warum denn das jetzt, Jeremia? Soll das eine Ablenkung sein? Ist das eine Form von Therapie? Im Text steht warum, Kapitel 29, Vers 6. damit eure Zahl nicht abnimmt. Ja klar, wenn es eine Rückkehr geben soll, dann muss diese Generation etwas tun, auch wenn sie selbst das Ergebnis vielleicht nicht mehr miterlebt. Das zeigt aber auch, Gott hat euch nicht abgeschrieben. Er hat noch was vor. Nur ist sein Zeitplan anders, als ihr euch gedacht hattet. In der Zwischenzeit vergesst nicht zu leben und euren Teil zu tun. Und das mit offenen Augen. Das ist eine schöne Stelle. Sucht den Frieden der Stadt, dahin ich euch gefangen geführt habe. Wir hatten den Begriff des Friedens heute früh schon in der Bibelstunde dran. Und nochmal zur Erinnerung, das ist nicht einfach ein passiver Waffenstillstand. Ja, wie Harald ganz richtig gesagt hat, es ist was Aktives. Ja. Sucht den Frieden der Stadt, dahin ich euch gefangen geführt habe. Mit anderen Worten, ihr mögt denken, ihr könnt jetzt gar nichts tun. Vielleicht denkt ihr, ihr seid gebunden. Denkt an die Predigt von letzte Woche. Aber Jeremia sagt, ihr habt in dieser Zeit auch große Möglichkeiten, Gutes zu wirken. Euer Leben ist nicht zum Stillstand gekommen. Es geht weiter. Aber nach Gottes Timing, nicht nach dem Timing von Hanania. Und dann schließlich kommt die versprochene Zukunft. Jetzt, wo wir diesen Zusammenhang gesehen haben, Jeremia 29,11 ist ein toller Vers. Und ja, man kann ihn auf Grußkarten und Kaffeetassen und Lesezeichen drucken. Aber es ist nur dann ein toller Vers, wenn man ihn auch im Zusammenhang versteht. Gott weiß, und das ist toll, Gott weiß, das ist vielleicht das wichtigste Wort in diesem Vers, Gott weiß, was für Gedanken, was für Pläne er hat. Und dann geht es ja auch weiter. Er lässt sich suchen und er lässt sich finden von denen, die zu ihm umkehren. Das ist eine zeitlose Wahrheit. Er hat Gutes mit uns vor. Und das müssen wir auch in Situationen, die nicht so gut laufen. Gott ist immer gut. Alle Zeit. Jetzt haben wir in diesem alten Schriftstück mitgelesen. Wir haben sozusagen ja, in eine Briefkorrespondenz reingeschnuppert. Die war nicht direkt an uns. Jetzt frage ich mich, können wir uns in diese Konversation irgendwie einklinken? Was hätte denn Jeremia uns geschrieben? Das ist schwierig. Muss man viel mutmaßen. Man muss vorsichtig sein, so eine Übertragung zu wagen. Und ich bin ziemlich sicher, er hätte uns in Bezug auf Wartezeiten keine 70 Jahre genannt. Ich denke, ihr seid erleichtert, das zu hören. Das mit den 70 Jahren war eine spezielle historische Situation, denn die Israeliten hatten ja etwa 470 Jahre lang in ihrem verheißenen Land gelebt und alle 7 Jahre hätten sie ihre Ackerflächen mal 1 Jahr lang ruhen lassen sollen. Das haben sie nicht gemacht. Dieses Sabbatjahr haben sie nie gehalten. Und sie haben es folglich 70 mal, 7 mal versäumt, das zu tun. Und jetzt hat Gott einfach gesagt, das holen wir nach. In den nächsten 70 Jahren hat das Land Ruhe von euch. Das war ihre Vergangenheit und die hatte jetzt gewisse Auswirkungen. Auch wir haben eine Vergangenheit als Einzelne und als Gemeindefamilie. Und es stimmt, es ist nicht immer alles glatt gelaufen. Aber Gott sei Dank haben wir einen Herrn, der uns nicht 70 mal, 7 mal unsere Fehler vorhält, sondern der uns anhält, ebenso oft zu vergeben. Ja, Gott vergibt seinem Volk, aber es braucht immer auch eine gewisse Zeit der Aufarbeitung, eine Zeit, die Gott sei Dank nicht unbegrenzt lang ist. Was machen wir in dieser Zeit? Ich weiß, das Wort Übergangsphase, das klingt nicht wirklich griffig. Es bedeutet aber auch für uns eines nicht. Es bedeutet nicht Stillstand. Es ist eine Zeit, die ein souveräner Gott nutzen kann, um seine guten Pläne mit uns voranzubringen. Wenn wir in diesen Tagen des Frühlings in unserem Schrebergarten sind oder wenn wir spazieren gehen, na, man sieht überall, wie alles grünt. Und im Garten gibt es ganz viel an Aktivität. Es wird überall gehämmert, gemäht, gepflanzt. Und das ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Und das lässt sich auf die Gemeinde übertragen. Die Gemeinde ist auch eine Art Garten. Paulus schrieb einst, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen und Gott hat das Gedeihen gegeben. Das kannst du im 1. Korintherbrief Kapitel 3 nachlesen, die Stelle. Pflanzen, gießen, aber das Gedeihen kommt von Gott. Und das Interessante ist, dass Paulus das sagen konnte in Bezug auf eine Gemeinde, in der es super chaotisch zuging. Wenn wir manchmal denken, oh, das ist noch nicht geklärt und das ist noch nicht geregelt, du hättest mal in Korinth sein müssen. Das wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht vielleicht gewesen. Aber mir zeigt das, auch wenn in einer Gemeinde noch nicht alles geordnet ist, noch nicht alle Fragen geklärt sind, Gott kann Wachstum schenken. Auch wenn eine Gruppe von Nachfolgern gerade mit sich selbst ringt, darf sie die Welt um sich herum nicht vergessen, eine Welt, welche die Botschaft hören muss. Die Israeliten von damals standen in der Versuchung, zumindest am Anfang, einfach nur traurig und frustriert zu sein. Aber Gott sagt ihnen, wachst weiter, bleibt nicht stehen, auch wenn nicht alle Details, alle Fragen so klar sind, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich denke, so manche Karriere wurde dadurch kreuzt. Ein Daniel zum Beispiel hat sich nie vorgestellt, dass er den Rest seines Lebens am Hof eines heidnischen Königshauses verbringen würde. Aber an welchem Ort oder an welchem Beruf wir wirken, das ist gar nicht immer die entscheidendste aller Fragen. Daher findet sich in der Schrift auch keine direkte Antwort auf Fragen wie, wo soll ich hinziehen, welche Schule soll ich besuchen, welchen Beruf soll ich ergreifen. Wir können an jedem Ort, wo wir sind, Frieden wirken. Suchet der Stadt Bestes, steht bei Luther in der Übersetzung. Sucht den Frieden der Stadt. Wenn wir einfach nur irgendwo hingehen würden, um einem Problem an einem anderen Ort davonzulaufen, wir würden merken, dass wir früher oder später nur den Schuh, der uns gedrückt hat, gegen etwas anderes eingetauscht haben, was neue Herausforderungen bringt. Aber egal, wo wir sind, an jedem Ort können wir Gutes wirken. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Kein Ort an dieser Welt ist ohne Herausforderung. Den gibt es nicht. Aber jeder Ort ist ein Ort, wo wir Frieden wirken können. Gott meint es gut mit uns, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und wie wir in einem Lied singen, selbst wenn seine Hand uns geschlagen hat, so hatte er dennoch uns lieb. Das Kreuz mit all seinem Leiden, das sehen wir an unserem Herrn, das war eine Durchgangsstation, es war nicht die Endstation. Dafür garantiert seine Auferstehung. Wer Gott folgt, der braucht Durchhaltevermögen. Sein Plan kommt zustande. Er weiß, welche Pläne er für uns hat. Frieden und Freiheit von Problemen sind uns verheißen, aber nicht immer sofort. Aber darauf wird es hinauslaufen. Und bis dahin, nun gut, da erleben wir die Dinge, welche wir zum Beispiel heute früh in Hebräer 13 gesehen haben. Jesu Nachfolger werden zusammen mit ihren Leitern immer wieder dem Drang widerstehen müssen, zurückzufallen in eine Zeit eines rein äußerlichen Gottesdienstes. Sie werden auch Schmach ertragen müssen. Und gleichzeitig werden sie alles versuchen, in ihrer Stadt Frieden zu wirken. In einer Stadt, die nicht bleibend ist. Sie bringen Opfer, die Gott wirklich gefallen. Wir finden Gott also nicht immer an dem Ort, wo wir ursprünglich sein wollten, aber wir können ihn finden. Das ist eine zeitlose Verheißung. Gott verheißt uns, dass wir ihn finden, wenn wir ihn mit ganzem Herzen suchen. Dann öffnen sich die Türen. Und dann entstehen auch neue Gelegenheiten. Beten wir zusammen. Unser Vater, wir haben in einen Briefwechsel hineingeschnuppert und wir fragen uns, was davon sich auf uns übertragen lässt, und wir bitten dich, dass du uns in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit weiter voranbringst, weiter segnest, dass du konstruktive Gespräche schenkst und dass du auch immer wieder unseren Blick in dein Wort lenkst. Und du hast Gutes mit uns vor, das wissen wir. Wir dürfen wissen, dass deine Pläne gut sind. Hilf, dass wir in den Zielen, die wir uns zeitlich selber setzen und den Zielen, die du hast, zueinander finden. Dass wir erkennen, was du vorhast und wie lange wir brauchen. Vater, wir danken, dass du uns schon bis hierher gebracht hast. Wir danken für einen jeden, der dabei sein kann. Wir danken für die Botschaft von Jeremia. Und wir danken auch für manches Unbequeme, weil es uns letztendlich reifen lässt. Vater, wir danken, dass wir in dir einen Gott haben, der uns an ein gutes Ziel bringen wird. Gib uns die Kraft, bis dahin durchzuhalten. Wir beten durch Jesus.